ARD.
Es sind um die 155.000 Nutztiere betroffen, aktuell in 7 Betrieben. Und wir hoffen da natürlich, dass die Aufstallung eine Möglichkeit ist, ein Baustein der Seuchenbekämpfung. Der zweite Baustein ist natürlich die Biosicherheitsmaßnahmen. Und ich hoffe, dass wir da auch nicht weitere Infektionen in den Nutztierbeständen zu verzeichnen haben. Auszuschließen ist es aber nicht.
Hallo und herzlich willkommen in der Spreepolitik. Sie hören den landespolitischen Podcast von RBB 24. Wir schauen auf das, was uns diese Woche politisch in der Region bewegt hat. Und das waren zum einen tote Kraniche, die vom Himmel gefallen sind, und eine überraschende Entscheidung der Bundeswehr, die in Berlin für Aufsehen gesorgt hat. Die Vogelgrippe und der Umwandlungsstopp von Liegenschaften der Bundeswehr. Beide Themen sollen uns heute beschäftigen. Zuerst blicken wir gleich nach Brandenburg und sprechen mit unserem Reporter Michael Schon, der sich die ganze Woche mit Wörtern wie Stallpflicht, Biosicherheit und Keulung beschäftigt hat. Und danach gibt es ein Gespräch mit Sebastian Schöbel aus unserer Berliner Redaktion für Landespolitik. Und wir sprechen darüber, warum in Tegel-Nord zukünftig nicht Wohnungen für Geflüchtete gebaut werden, sondern vermutlich die Bundeswehr dort einzieht. Das alles jetzt in der Spreepolitik. Ich bin Ann-Christine Schenten. Schön, dass Sie dabei sind. Also, das erste Thema: Vogelgrippe. Die Krankheit hält Brandenburg ja schon seit mehr als 2 Wochen in Atem. Und vor allem betroffen sind die Kraniche, die aktuell vom Himmel fallen, also die Wildvögel. Aber auch viele Mastbetriebe, Geflügelbetriebe müssen ihre Tiere entweder im Stall lassen oder aus Sicherheitsgründen oder weil es einen Ausbruch gab, sogar töten. Über die Vogelgrippe in Brandenburg spreche ich jetzt mit Michael Schon aus unserer landespolitischen Redaktion in Brandenburg. Hallo Michael.
Hallo.
Verrat mir mal, wie diese Woche jetzt für dich und für euch gelaufen ist. War das jetzt auch wieder so eine Woche im Ausnahmezustand?
Naja, also wir haben jetzt sicherlich nicht so viel zu tun gehabt wie, weiß ich nicht, die freiwilligen oder hauptamtlichen Helfer, die tote Vögel einsammeln, da rund um Linum oder wie, weiß ich nicht, Amtstierärzte, Mitarbeiter in Betrieben, die ja teilweise zehntausende Vögel töten mussten oder Leute, die im Krisenzentrum im Landwirtschaftsministerium arbeiten. Aber klar, das ist so eine Lage, fordert auch die journalistische Aufmerksamkeit hier beim RBB. Wir hatten, manche werden es vielleicht gesehen haben, Sondersendung im RBB-Fernsehen, das RBB24-Spezial, im Hörfunk online. Also natürlich ist auch für uns mehr zu tun, mehr zu berichten, aber das verteilt sich im RBB auf viele Schultern.
Mm. Ja, hier in Berlin, muss ich sagen, kriegt man noch gar nicht so viel mit. Also wir haben ja hier noch nicht so viele Fälle, also kein Vergleich zu Brandenburg. Und natürlich hat das auch unsere Kolleginnen und Kollegen in der Landespolitik und die Reporterinnen und Reporter beschäftigt. Aber ich habe schon das Gefühl, so in Brandenburg, da passiert gerade so viel. Und hier in Berlin ist irgendwie noch so eine verheißungsvolle Ruhe. Aber vielleicht hilfst du uns mal erstmal jetzt so den Ausbruch in dieser Lage in Brandenburg auch einzuschätzen. Also wie ist das aktuell? Wie viele Betriebe sind da betroffen? Hat man das noch unter Kontrolle?
Also wenn man jetzt mal auf die reinen Zahlen schaut, es sind 155.000 Stück, sagt man so, Geflügel, Stand Mittwoch, mussten getötet werden in Brandenburg. Und man hat etwa 2.000 tote Kraniche eingesammelt. Das klingt jetzt erstmal nach sehr viel, wenn man jetzt sich die reine Zahl der Betriebe anschaut. Es sind 7 Betriebe, Stand Mittwoch, betroffen gewesen. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Wenn man guckt, dass es eigentlich 600 Betriebe gibt, die in Brandenburg irgendwie mit Geflügel beschäftigt sind, das relativiert das Ausmaß vielleicht. Ja, und auch wenn man sich anschaut, die Wellen an Kranichen, das sind auch mehrere hunderttausend Kraniche, die pro Woche eben durchziehen. Aber ja klar, Brandenburg gehört zu einem der betroffensten Bundesländer.
Ich finde, das zeigt ja auch nochmal, wie viele Tiere eigentlich in diesen Betrieben leben. Irgendwie hat man dafür ja auch nicht so ein Gefühl.
8 Millionen Stück Geflügel leben in den Betrieben in Brandenburg.
Acht Millionen. Okay, das ist wirklich... wirklich viel, aber das war ja gerade auch schon mal so meine Frage. Das heißt, man hat die Lage gerade schon irgendwie unter Kontrolle. Man weiß, wo die Ausbruchsherde stattfinden.
Naja, klar. Also es wird sehr engmaschig kontrolliert. Natürlich sieht man das wo bei den Wildvögeln. Man kennt dort die Gebiete in Lidum, dort wo die Vögel eben rasten, beobachtet das dort, guckt auch, dass man eben die verendeten Tiere einsammelt um dort eben den Ausbruch einzudämmen. Und natürlich hat man das auch bei den Betrieben, die getestet werden, wo dann auch eben sehr schnell diese Keulungen, das Töten der Tiere stattfindet. Natürlich hat man das im Blick, und auch wenn die Zahlen eben groß wirken, wenn die Zahlen eben da sind, gibt es ja jetzt auch durch Stallpflicht und durch Schutzzonen, die eingerichtet werden, eben Maßnahmen, mit denen versucht wird, die Ausbreitung dieses Virus so gut es geht einzudämmen.
Ich finde, das sind auch immer so Bilder, die total betroffen machen, also diese Kraniche, die da irgendwie vom Himmel fallen. Wie wird denn gerade versucht, eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern?
Ja, wie gesagt, eben zum einen die toten Vögel einsammeln. Dann eben Bestände regelmäßig kontrollieren, und wenn ein Fall auftritt, dann eben, so ist das Prozedere bei der Bekämpfung von solchen Tierseuchen, dann eben die Bestände großflächig zu töten, damit eben, und zu entsorgen, damit eben aus diesem Bestand das Virus nicht weiter ausgebreitet werden kann. Es gibt dann Schutzzonen eben, wenn in einem Betrieb dieses Virus festgestellt wird, in einem gewissen Umkreis dürfen geflügelte Produkte weder rein noch raus, und dann soll eben dadurch sichergestellt werden, dass zum einen das Virus in diesem Gebiet so schnell wie möglich ausgemerzt wird und auf keinen Fall eben aus diesem Gebiet rauskommt. Das geht natürlich nur begrenzt. Es gibt noch weitere Maßnahmen, das nennt man sogenannte Biosicherheitsmaßnahmen. Also wenn man so eine Stallpflicht eben hat in einem Betrieb, dann guckt man, dass die Schuhe gewechselt werden, bevor man in so einen Stall geht, die Kleidung gewechselt wird, die Hände desinfiziert werden. Am besten guckt man auch, dass Arbeitskräfte gar nicht von einem Stall in den nächsten gehen oder schon gar nicht irgendwie von einem Betrieb zum anderen. Also man guckt eben wirklich, dass so wenig Austausch wie möglich stattfindet und dass eben alles dort an Ort und Stelle bleibt.
Und das hat ja hinterher auch Auswirkungen zum Beispiel für Touristinnen und Touristen oder einfach Menschen, die da in den Gebieten wandern gehen wollen, spazieren gehen wollen. Die müssen sich ja jetzt auch an neue Regeln halten, oder? Ja,
zumindest sollte man eben tote Vögel nicht anfassen. Also das ist sicher die wichtigste Regel. Ja, aber das Wildtiergeschehen, das ist das eine. Da hören wir jetzt auch, dass der Kranichzug im Wesentlichen durch ist. Also an dieser Stelle gibt es so eine gewisse Entspannung. Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstedt sagt jetzt am Donnerstag auch, sie hofft, dass die Scheitelwelle jetzt erstmal durch ist, weil eben dieser Kranichzug durch ist. Jetzt kommen aber eben die nächsten Wildvögel, die Gänse sind dann dran. Und da muss man eben gucken, wie es da aussieht, ob die eben das Virus auch wieder mitbringen oder ob es tatsächlich jetzt erstmal ein Durchatmen gibt.
Schauen wir jetzt mal auf die Politik, also das, worum du dich auch kümmerst. Wie hatte die denn da in dieser Woche kommuniziert? Also was ist die Aufgabe der Politik in Brandenburg jetzt im Fall Vogelgrippe, und wie ist das vielleicht auch verteilt auf die Landkreise? Was entscheidet die Regierung?
Ja, klar, da gibt es jetzt zum einen diejenigen, die, sag ich mal, wirklich zuständig sind. Das ist im Föderalismus sind das im solchen Geschehen, so wie es jetzt im Moment gerade ist, sind das die Landkreise. Also die Landkreise sind diejenigen, die dann eine Stallpflicht anordnen oder die auch davor, wo man jetzt noch nicht, im Moment haben wir ja den Status, wo den meisten Landkreisen eine flächendeckende, also im ganzen Landkreis eine Stallpflicht gilt. Davor war das etwas kleinteiliger, da hat man eben so eine Stallpflicht rund um betroffene Betriebe nur angeordnet. Aber sozusagen für die Frage, was ist nötig, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann, da für diese konkrete Frage sind erstmal die Landkreise zuständig. Und daran ändert sich im Moment erstmal auch nichts. Und dann kommt eben die nächste Ebene, die Landesebene. Es gibt im Landwirtschaftsministerium gibt es ein Krisenzentrum, das kümmert sich eben um die Seuchenbekämpfung, jetzt nicht nur um die Vogelgrippe oder um die Geflügelpest, sondern auch um andere Seuchen, die afrikanische Schweinepest beispielsweise, die zu Beginn des Jahres auch zu bekämpfen war. Und da schaut man eben, was muss koordiniert werden, wie muss das mit den Landkreisen koordiniert werden. Es gibt einen Landestierarzt, der ja in Runden eben auch diese Koordination übernimmt, sondern das ist die fachliche Ebene, und dann gibt es eben noch die Ebene der politischen Kommunikation auch. Und da haben wir jetzt in dieser Woche einen Vogelgrippe-Gipfel erlebt, also Ministerpräsident Woidke, der das zur Chefsache gemacht hat, sich den Geflügelzüchterverband und den Landesbauernverband zusammen mit der Landwirtschaftsministerin ins Büro geladen hat und dann hinterher eben auch eine Pressekonferenz veranstaltet hat, wo man nochmal zeigen kann, so wir stehen jetzt hier alle auf der Brücke und wir kümmern uns keine Panik, wir haben das im Griff,
das ist die Botschaft. Ganz stark betroffen sind ja jetzt vor allem die Mastbetriebe, die müssen entweder sich an die Stallpflicht halten oder im schlimmsten Fall eben ihre Tiere töten und das bedeutet ja am Ende auch finanzielle Verluste einfach. Was für Rechte haben denn jetzt die Mastbetriebe eigentlich?
Ja, aber es ist alles, in Deutschland ist ja alles irgendwie geregelt und auch das ist geregelt. Es gibt die Tierseuchenkasse, die sogenannte, hat man jetzt vielleicht in den letzten Tagen auch öfter mal gehört, den Begriff. Die ist bei der Landesregierung auch angesiedelt, ist ein sogenanntes Sondervermögen.
Das Wort kennen wir.
Genau, also auch das gibt es in Brandenburg und das ist eben die Tierseuchenkasse. Und da zahlen zum einen eben die Geflügelhalter ein. Ich habe mir das sogar mal rausgesucht in der Vorbereitung. Man zahlt also pro Tier einen Betrag ein. Für eine Gans zahlt man 12 Cent, für Hennen zahlt man 17 Cent im Jahr. Und dann gibt das Land aus Steuermitteln den gleichen Betrag nochmal rauf. Und dann bekommt man, wenn man jetzt eben verpflichtet ist, seinen Bestand zu keulen, zu töten, dann bekommt man den Verkaufswert der Tiere, den bekommt man dann ersetzt.
Trotzdem hört man ja jetzt häufiger, naja, bald könnten die Preise für Eier und Geflügel steigen, dann wird gewarnt. Haben es dann die Menschen bald schon Eier? Also wie kommuniziert die Brandenburger Landesregierung da?
Ja, auch das ist eigentlich ganz interessant. Da fragt man sich, wo das herkommt, diese Idee. Weil auch da hilft ein Blick in die Zahlen. Und das ist auch atemberaubend, wenn man sich da die Zahlen mal anschaut. Also gerade bei den Eiern. Es gibt in Brandenburg mehr als 3 Millionen Legehennen. 3 Millionen. Und die legen im Jahr fast 1 Milliarde Eier. Das heißt also, pro Nase in Brandenburg sind das 7,5 Eier, wenn man das runterrechnet, pro Woche, wenn man das runterrechnet. Das ist über dem Bundesdurchschnitt, also auch mehr Eier als wahrscheinlich auch in Brandenburg pro Nase oder pro Mund verzehrt werden. Und wenn man jetzt sagt, also 3 Millionen Legehennen, wir haben jetzt 150.000 getötete Tiere über alle Geflügelarten. Ich finde, da relativiert sich das auch schon wieder, die Zahl. Wir hören auch nicht, dass es jetzt wirklich Mangel oder Engpässe bei Eiern gäbe. Es gibt einen europäischen Markt für Eier, es gibt einen deutschen Markt für Eier. Also da versichern auch alle, die sich auskennen, das ist wirklich genug da. Es ist sogar so, wir haben mal uns ein bisschen umgehört bei Restaurants, die sagen, es könnte sogar sein, dass unsere Martins- und Weihnachtsgänse dieses Jahr ein bisschen billiger werden, weil wir sie eben aus Ungarn und Polen kriegen und nicht die teureren aus Brandenburg. Und dann kann es sogar sein, dass man sogar weniger zahlt im Gasthaus dieses Mal.
Weil ich angefangen habe, indem ich dich gefragt habe, wie jetzt eigentlich so die Woche für euch läuft, würde ich damit auch gerne enden. Was ist dir denn aus dieser Woche Vogelgrippe in Brandenburg so besonders in Erinnerung geblieben, wenn du jetzt nochmal so zurückschaust?
Ja, das ist tatsächlich schon so auch so ein bisschen die Erkenntnis, auf der einen Seite die dramatischen Bilder und die dramatischen Zahlen. Und auf der anderen Seite finde ich eben auch, wenn man jetzt sieht, wenn man dann ins Detail geht und schaut, wie, also tatsächlich beeindruckend, wie viele Tiere und wie viel Geflügel wir überhaupt produzieren und auf dem Markt sind, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Das fand ich tatsächlich beeindruckend. Ich finde auch, dass so diese gewisse, professionelle Gelassenheit, mit der auch die Landwirte und die Geflügelhalter damit umgehen, das ist, widerspricht vielleicht so ein bisschen auch so der medialen Wahrnehmung, die wir so haben. Ich habe den Eindruck, dass im Rahmen der Möglichkeiten da eine gewisse Routine herrscht und dass die Betroffenen im Moment zumindest den Eindruck vermitteln, dass sie die Lage im Griff haben.
Professionelle Gelassenheit, das ist doch vielleicht auch was man so fürs Wochenende mitnehmen kann. So ist es. Vielen Dank dir, Michael.
Sehr gerne.
Professionelle Gelassenheit, die war in der Berliner Politik diese Woche auch gefragt, als plötzlich eine Meldung der Bundeswehr reinflatterte. Das Gelände in Tegel-Nord, da wo eigentlich eine Unterkunft für Geflüchtete gebaut werden sollte, dieses Gelände will die Bundeswehr jetzt erstmal auf absehbare Zeit behalten. Das ist Teil des sogenannten Umwandlungsstopps für Liegenschaften der Bundeswehr und der gilt deutschlandweit. Also da werden Grundstücke der Bundeswehr, die eigentlich wieder zivil genutzt werden sollten, für Wohnungen beispielsweise oder wie eben hier in Berlin für Geflüchtete, doch nicht umgewandelt, sondern sie bleiben in der Hand der Bundeswehr. Und dazu hat in dieser Woche mein Kollege Sebastian Schöbel recherchiert und er ist jetzt hier zu Gast und ich sage Hallo Sebastian.
Hi, grüß dich.
Erklär nochmal, was sind jetzt die genauen Gründe, warum die Bundeswehr sagt, dieses Gelände in Tegel-Nord, das brauchen wir weiter?
Weltpolitische Lage. die Lage? Also die Bundeswehr soll wachsen, soll ja größer werden. Wir brauchen mehr Soldaten, ist die Ansage. Deswegen diskutieren wir ja auch heftig über die Wehrpflicht und wie sie kommen soll. Und natürlich soll die ganze Armee einfach größer werden, beziehungsweise die Streitkräfte sollen größer werden. Und deswegen sagt jetzt die Bundesregierung, beziehungsweise das Verteidigungsministerium, das, was wir ja noch an Flächen haben, die jetzt erstmal nicht gebraucht werden und die wir theoretisch freigeben könnten für andere Nutzung, die behalten wir jetzt doch mal lieber für den Fall, dass wir sie noch brauchen. Und das betrifft in dem Fall eben auch das Gelände im nördlichen Teil vom ehemaligen Flughafen Tegel, da oben nördlich von der Start- und Landebahn, da wo bis vor wenigen Wochen noch die Flugbereitschaft mit ihren Hubschraubern stationiert gewesen ist.
Die ist da jetzt aber nicht mehr.
Genau, die ist da nicht mehr. Die Hubschrauber sind weg. Die sind inzwischen zum BER umgezogen. Das ist auch nicht überraschend. Das war immer klar, dass das passiert, weil die gehören ja dahin, wo, und die Flugbereitschaft soll ja politisches Personal transportieren, wo der Flughafenbetrieb ist. Und die haben sich dann auch ganz ordentlich in Tegel verabschiedet mit so einem kleinen Familienfest. So für Kinder gab es da auch Sachen zu gucken und durften in die Hubschrauber klettern und so. Und jetzt sind sie weg.
Okay, aber weiß man denn schon, was die Bundeswehr jetzt mit diesem Gelände dann macht, oder?
Nein, das weiß man noch nicht. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die Bundeswehr noch nicht genau weiß, was sie damit machen will. Man könnte ja auch die Frage stellen, ihr habt doch da oben eine Kaserne, die große Julius-Leber-Kaserne auf der anderen Straßenseite. Reicht euch das nicht aus? Und offenbar reicht ihnen das nicht aus an Platz. Ich habe auch so ein bisschen die Vermutung, dass das damit zusammenhängen könnte, dass die Bundeswehr dort, und das ist auch durch ein Gerichtsurteil vom Oberverwaltungsgericht 2023 erst bestätigt worden, da noch eine Fluggenehmigung hat für dieses Gelände. Also sie können dort Starts und Landungen durchführen und diese Genehmigung, so eine Sondergenehmigung, die gilt bis 2029. Vielleicht hat man sich bei der Bundeswehr dann auch gedacht, wir wissen ja noch nicht genau, was wir mit dem Gelände machen wollen. Vielleicht kommt da irgendwas anderes hin, wo man Starts und Landungen machen muss. Drohnen vielleicht, wer weiß. Auf jeden Fall wollen wir so ein Gelände, wo so eine Genehmigung gilt, jetzt noch nicht abgeben.
Es ist eigentlich vor allem Teil einer bundesweiten Entscheidung, kann man so sagen. Die Bundeswehr hat sich angeschaut, wo haben wir eigentlich noch Liegenschaften, die jetzt eigentlich umgewandelt werden sollen, aber wir müssen eben mehr Platz haben und deswegen sagen wir jetzt, stoppt das alles. Da sind ja wirklich teilweise auch Wohnprojekte betroffen. Die Zeit hat zum Beispiel gerade einen großen Artikel gebracht über ein Wohnprojekt in Paderborn, was da jetzt erstmal nicht weitergeht. Da ist die Kommune auch total sauer. Aber es hat schon den Anschein, dass die Bundeswehr selber gerade noch nicht weiß, was genau sie macht. Aber sie braucht eben diesen Platz und noch gehören ihr die Gelände eben.
Genau. Also das betrifft jetzt zum Beispiel in Berlin keine Gelände, wo jetzt explizit schon große Pläne gemacht wurden, bis eben auf Tegel. Da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Die Liste geht ja sehr viel weiter. Also es gibt ja auch noch so eine Liste von über 180 Liegenschaften. Da hat der Bund jetzt erstmal nur gesagt, die wären potenziell geeignet. Also die sind im Bundesbesitz offensichtlich und die wären potenziell geeignet für irgendwas, was die Bundeswehr brauchen könnte. Und ich habe mir diese Liste mal für Berlin angeschaut. Da sind 3 Adressen drauf. Das eine ist, glaube ich, eine alte Außenstelle vom Bundesarchiv. Das ist klar, sieht aus wie eine Ruine, wenn man da bei Google guckt. Jetzt da hat die Bundeswehr wahrscheinlich keine konkreten Pläne, kann man aber, ist in Treptow-Köpenick ziemlich am Rand, braucht erstmal keiner wahrscheinlich, will man aber erstmal auch nicht abgeben. Ja. Und dann sind es 2 Adressen in Berlin, das sind Gewerbe, also wie so ein großes, oder nicht großes, aber ein mittelgroßes Gewerbegebiet. Da sind jetzt schon Firmen angesiedelt. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass das Gelände dem Bund gehört. Und dann, und das habe ich nicht ganz verstanden, ein Wohnhaus mit unten mit einer Pizzeria im Erdgeschoss. Ah, ja. Ich glaube, die wissen auch nicht, dass da der Bund eine Liste hat, wo sie draufstehen, könnte auch die Bundeswehr einziehen. Also da bin ich mal gespannt.
Ja, könnte ja auch noch interessant werden, was dann damit passiert.
Die Bundeswehrpizzeria, genau.
Ob es dann hinterher auf dieses eine Gebäude ankommt oder nicht. Ich glaube, was wirklich interessant ist für uns, ist jetzt erstmal der Flughafen Tegel. Und da habe ich ja gerade schon gesagt, da war eigentlich auf diesem Gelände eine Unterkunft für Geflüchtete geplant. Die kommt jetzt wahrscheinlich nicht, oder?
Die kommt so erstmal nicht, genau. Also der Plan war ja, das hing ja alles zusammen mit diesem Ankunftszentrum für die Flüchtlinge, also das Ukraine-Ankunftszentrum auf dem ehemaligen Flughafen Tegel. Wir erinnern uns alle noch an diese großen Leichtbauhallen, die da standen. Das Ankunftszentrum soll dort jetzt zusammenschrumpfen. Da soll auch wirklich das gemacht werden, was da eigentlich ursprünglich geplant gewesen ist, nämlich die Leute kommen an, werden registriert und dann verteilt und wohnen da nicht Monate oder teilweise Jahre lang. Und genau das soll jetzt da oben entstehen. Dafür brauchen sie auch viel weniger Platz. Klar ist aber auch, wir brauchen weitere dezentrale Unterkünfte in Berlin. Davon sind zwar schon viele entstanden, aber wir brauchen mehr. Über 5000 geflüchtete Menschen warten immer noch in Containern oder in angemieteten Hostels oder Hotels darauf, dass sie eine richtige Unterkunft kriegen. Und da gab es eben auch den Plan, bis zu 3000 dauerhafte Wohnplätze auf diesem Areal in Tegel zu schaffen. Und auch gleich diese alten Liegenschaften von der Bundeswehr. Ich war da vor Jahren mal in diesem Offizierscasino. Da gibt es also Gastronomie so ein bisschen und da gibt es auch ein Bürogebäude. Und das wollte man mit nutzen, dass da Verwaltung mit reinkommt und drumherum richtige Wohnhäuser. Und das ist jetzt so nicht möglich. Wir haben den Flüchtlingskoordinator von Berlin, Albrecht Brömme, gefragt. Herr Brömme, können Sie denn da oben jetzt mit dem Gelände noch was anfangen? Ein Teil davon, von Start- und Landebahn zum Beispiel, gehört schon Berlin. Da könnten Sie theoretisch jetzt auch anfangen, Container oder irgendwas draufzustellen. Und da hat er uns relativ klar gesagt, nee, also wenn ich diese Gebäude da oben auch nicht kriege, weil die Bundeswehr da bleiben will, dann brauche ich da auch keine Flüchtlingsunterkunft hinzubauen. Nützt mir nichts.
Okay, das heißt, es gab da schon relativ konkrete Planungen, was man machen kann. Das wird jetzt nicht gemacht. Man muss sich da wahrscheinlich irgendwie eine andere Lösung überlegen. Aber eine Person wird es vielleicht auch gar nicht so schlecht finden. Das ist die Bezirksbürgermeisterin von Reinickendorf. Das ist Emine Dirmir-Büken-Wegner von der CDU. Und die hatte sich schon im Vorfeld mit diesen Planungen für diese Gemeinschaftsunterkunft beschäftigt und gesagt, in einem Beitrag in der Abendschau, der diese Woche lief, sie fand das eh alles nicht gut. Kannst du sagen, warum?
Naja, das Argument, das sie vorgebracht hat, ist, dass man ja eigentlich nicht möchte, dass die Geflüchteten quasi in wie so Flüchtlingsdörfern zusammengepackt leben und da unter sich sind und auch überhaupt nicht integriert sind. Das ist eine Diskussion, die haben wir so ähnlich schon mal bei anderen Unterkünften in Berlin gehabt, zum Beispiel in der Sohrstraße, dieses große ehemalige Bürogebäude, wo zunächst sehr viele, ich glaube 2000 Plätze geschaffen werden sollten für Geflüchtete und dann die CDU aber gesagt hat, nee, Moment, wir sollten da eine Mischnutzung machen, da sollten zum Beispiel auch Studierende einziehen, damit die Geflüchteten nicht alle quasi auf einem Ort zusammenleben und sich da nicht integrieren können. Jetzt würde ich da dagegen halten, naja gut, das stimmt, das ist ein valides Argument. Es ist aber, glaube ich, auch nicht zuträglich für die Integration, wenn die Leute auf dem Tempelhofer Feld in Containern unter sich wohnen. Und wir haben diese Situation auch in Lichtenberg in der großen neuen Unterkunft. Auch da leben die Menschen letztlich dann unter sich. Das ist einfach ein Problem in Berlin, dass wir nicht genug Wohnraum haben. So. Und außer diesen dezentralen Unterkünften, die immer noch sehr groß sind teilweise, haben wir ja ganz offensichtlich nichts.
Ja.
Und das ist ein Problem. So, und das versucht Berlin seit Jahren zu lösen. Eigentlich schon seit 2015 beschäftigen wir uns mit der Frage, was passiert, wenn hier viele Menschen nach Berlin kommen als Flüchtlinge, wo kommen die unter? Und ich weiß nicht, welche Alternative man hätte.
Ja.
So, und es war auch nicht gut, wie die da in Leichtbauhallen in Tegel gehaust haben. Auch das war nicht okay. Das hat auch der Integration nicht geholfen. Aber natürlich, ich sehe ihren Punkt so.
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass da zwei politische oder zwei Weltlagen quasi auch ein bisschen miteinander verzahnt werden. Wir haben die sicherheitspolitische Lage und wir haben Migrationsbewegungen in Europa und jetzt kommt die Bundeswehr und dann geht das eben mit der Geflüchtetenunterkunft nicht mehr. Und da muss man sich andere Lösungen überlegen. Sprechen wir aber nochmal über die anderen Projekte in Tegel. Tegel, der ehemalige Flughafen, soll ja eigentlich quasi rund erneuert werden. Da soll ja alles Mögliche hinkommen.
Soll eine Wohnungen, Stadt entstehen.
Da soll, genau, eine neue Stadt entstehen. Das bleibt aber, also diese Planungen laufen dann noch.
Ganz genau, das war zunächst einmal die Befürchtung, dass jetzt durch die Entscheidung der Bundeswehr eventuell auch die großen Pläne für den ehemaligen Flughafen Tegel quasi vom Tisch gewischt sind, nämlich dass da einerseits die sogenannte Urban Tech Republic entsteht, rund um den ehemaligen Flughafen herum und dieses Terminal, dieses Hexagon-Terminal in der Mitte als Anker sozusagen, da soll die BHT einziehen oder beziehungsweise da einen eigenen Campus bekommen, die große Hochschule für Technik. Und drumherum dann eben passende Firmen, die für die Studierenden sogar ein richtiger Zusatz sind, wo sie dann teilweise auch ihre Forschung mit anbringen können und in der Praxis ausprobieren können. Große Pläne. Und das ist davon nicht betroffen, weil die Bundeswehr dort nicht präsent ist. Das Gelände hat auch nichts mit diesem Areal dann auch zu tun, um das es jetzt geht. Die kommen sich da also auch nicht in die Quere. Und auch das Schumacher-Quartier mit diesen bis zu 5000 Wohnungen, das da oben entstehen soll, das ist ja dann am östlichen Rand des ehemaligen Flughafens, auch das ist davon nicht betroffen. Also insofern, dieses Projekt hat ganz andere Probleme. Wir wissen nicht, ob Berlin sich das überhaupt leisten kann, die BHT da einziehen zu lassen und die Urban Tech aufzubauen. Spannend ist, dass jetzt Ende des Jahres das erste Gelände tatsächlich, das zur Urban Tech Republic gehört, am Flughafen auch in die Vergabe geht. Also da kann man sich drum bewerben. Das heißt, die versuchen da wirklich noch was aufzubauen. Aber tatsächlich ist das viel größere Problem für dieses Projekt. Hat Berlin eigentlich das Geld, das alles zu finanzieren? die Flüchtlinge spielen da wirklich nur am Rande eine Rolle.
Wow, Tegel ist wirklich wie so ein Brennglas jetzt gerade für alle Probleme, die es so gibt. Sebastian, vielen Dank, dass du uns informiert hast über das, was die Bundeswehr gerade plant und was mit Tegel, vor allem Tegel Nord, in Zukunft passiert. Danke dir.
Sehr gerne.
Und das war's für diese Woche mit dem Blick in die Berliner und in die Brandenburger Politik. Und wenn Sie jetzt noch nicht genug haben, dann folgt an dieser Stelle wie immer der Podcast-Tipp. Wenn Sie sagen, ich will mehr wissen als nur das, was in Berlin und Brandenburg passiert, ich will auch wissen, was zum Beispiel in China passiert, dann ist der ARD-Podcast Weltmacht China vielleicht was für Sie. In Weltmacht China berichten aktive und ehemalige ARD-Korrespondenten und Expertinnen aus dem Land und über das Land. Und sie räumen nebenbei auch mit ein paar Klischees auf. Weltmacht China gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Sehr zu empfehlen. Das war die Spreepolitik. Ich bin Ann-Christine Schenten und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten.